Teil B. Reaktion 2020. Abschnitt 1. Verharmlosung und aufkommende Hektik. Was über Jahre geschehen war, nämlich die Warnung zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einer SARS-Epidemie zu ignorieren, die ihren Ursprung in den Massentierzuchtanstalten, Schlachthöfen und Fleischmärkten in Südchina, aber auch in anderen Weltregionen mit ähnlich konzentrierter Fleischproduktion haben könnte, setzte sich selbst Anfang 2020 fort, als die ersten Meldungen von einer in Wuhan ausgebrochenen Epidemie in den Medien verbreitet wurden. Alles schien weit weg zu sein. Erst nachdem sich die Situation in Norditalien zuspitzte und die ersten Kranken in Deutschland registriert worden waren, bildete die Bundesregierung am 25. Februar 2020 unter Leitung des Innen- und des Gesundheitsministeriums einen Krisenstab, um die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 zu koordinieren. In der Folge wurden die Überwachungsmaßnahmen an Grenzen im Bahn- und Flugverkehr verstärkt. Der Gesundheitsminister empfahl am 8. März, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen abzusagen. In den nächsten Tagen wurden die Grenzkontrollen weiter verstärkt, Einreiseverbote verhängt, größere Versammlungen verboten. Am 12. März war zu erfahren, dass die Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 Grundgesetz zivile Gesundheitsbehörden unterstützen will, was nicht nötig gewesen wäre, wenn die Gesundheitsämter nicht in den Jahren zuvor ausgeblutet worden wären. Der nach einer Karnevalsveranstaltung besonders betroffene Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen bat als erste Kommune um Unterstützung des Militärs. Die problematische Tatsache, dass Militär Zugriff auf Gesundheitsdaten der Bevölkerung erhielt, wurde ignoriert. Heute ist die Unterstützung von Gesundheitsämtern durch Soldaten zum Normalfall geworden. Auch in der Region Hannover werden sie eingesetzt. Aber die Militarisierung des Gesundheitswesens war bereits viel weiter vorangeschritten, wie am 17. März bekannt wurde. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr arbeitete mit den Beschaffungsämtern des Bundesinnenministeriums und des Bundesfinanzministeriums zusammen und hatte bereits 33 Verträge mit einem Volumen von etwa 224 Millionen Euro für medizinisches Material vergeben, das weitgehend bis Ende März geliefert werden sollte. Ein Teil der rund 300.000 Schutzmasken und Schutzbrillen war für die Bundespolizei vorgesehen. Weitere Verträge über 113 Millionen Euro wurden über die Grenzzolldirektion als Beschaffungsamt des Bundesfinanzministeriums abgewickelt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums räumte eine schwierige Materiallage ein. In der Tat. In Krankenhäusern und Altenheimen mangelte es an Schutzkleidung jeglicher Art. Auf die lange vorhergesagte Pandemie war niemand vorbereitet. Im Zuge der Privatisierung und der Durchsetzung eines rücksichtslosen betriebswirtschaftlichen Denkens im Gesundheitswesen war für Schutzkleidung nicht ausreichend Geld ausgegeben worden. Ein Großteil der Ansteckungen und Todesfälle, vor allem in Altenheimen, und das Wegschließen der Alten hätte ohne diese jahrelange Kürzungspolitik vermieden werden können. Abgesehen von datenschutzrechtlichen Fragen ist der Einsatz der Bundeswehr im Inneren generell rechtlich problematisch. Überhaupt möglich geworden war er erst mit Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968. Es wurde darüber diskutiert, ob angesichts der Pandemie der Notstand ausgerufen werden müsse und ob dies in dieser Situation rechtlich überhaupt zulässig sei, da es weder einen Angriff von außen noch Aktivitäten bewaffneter Aufständischer gab. In Absatz 1 des Artikels 35 des Grundgesetzes ist geregelt, dass Amtshilfe zwischen Behörden von Bund und Ländern möglich sei. Grundlage für den Einsatz von Soldaten in Gesundheitsämtern. Würde die Bundeswehr unterstützend für die Polizei tätig, dürfte sie laut Interpretation des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag auch hoheitliche Aufgaben übernehmen, aber nur solche, die auch die Polizei durchführen dürfte. Die Soldaten hätten sich dann den Anordnungen der Polizei zu fügen. Im Katastrophennotstand gemäß Artikel 35 Absatz 2 und 3 Grundgesetz könnte die Bundeswehr nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 auch militärische Waffen einsetzen. Strittig ist, ob diese Regelung auf eine Pandemie, eine Naturkatastrophe oder ein Unglück überhaupt anwendbar ist. Am 16. März rief Bayern als erstes Land den Katastrophenfall aus und machte damit die Einbindung der Bundeswehr in die Krisenpläne möglich. In Berlin sollte die Bundeswehr beim Aufbau eines Notkrankenhauses mit 1000 Betten helfen. Und am 18. März wurde bekannt, dass das Bundesverteidigungsministerium ein Lagezentrum Corona einrichten werde, das unter Leitung der Abteilung Strategie und Einsatz Lagebilder erstellen und alle Maßnahmen koordinieren sollte. Was konservative und rechte Kräfte seit Jahren angestrebt hatten, den Einsatz der Bundeswehr im Innern, auch in Friedenszeiten, wurde Realität. Die katastrophalen historischen Erfahrungen mit dem Einsatz von Militär im Innern während der Weimarer Republik und der maßgebliche Beitrag des Militärs zur Zerstörung der Republik wurden ignoriert. In den nächsten Tagen und Wochen folgten weitere hektische Schritte, um einen Zusammenbruch des unzureichenden Gesundheitswesens zu verhindern. Am 16. März einigten sich Bundesregierung und Länder darauf, Geschäfte, Kultureinrichtungen, Sozialeinrichtungen und anderes weitgehend zu schließen. Es kam zum Teil-Lockdown. Die Produktion lief größtenteils weiter. Die Ansteckungshotspots waren denn auch neben religiösen Massenveranstaltungen und größeren Privatfeiern vor allem in der Fleischindustrie, in der Logistikbranche und bei landwirtschaftlichen Saisonarbeiterinnen und Arbeitern zu konstatieren. Anfang April wurde aus Niedersachsen und Bremen bekannt, dass Gesundheitsämter Patientendaten an die Polizei weitergaben. Der niedersächsische Datenschutzbeauftragte hielt dies für rechtswidrig. Auch auf Kundendaten, die von Restaurants zur Verfolgung von Ansteckungsketten erhoben werden müssen, greift die Polizei zu. Da viele Menschen aber nicht möchten, dass Polizei oder Militär Zugriff auf ihre persönlichen Kontakte und Krankendaten haben, werden die Listen in Restaurants oft nicht oder falsch ausgefüllt. Die Meldung von möglichen Corona-Symptomen, die ja auch Erkältungssymptome sein können, wird von manchen Leuten möglichst verschoben. Die Angst vor staatlichen Zwangsmaßnahmen und Überwachung kann größer sein als die vor der Krankheit. Abschnitt 2. Kriegsrhetorik, Hamsterkäufe und gewünschte Schockwirkung. Ebenfalls am 16. März verkündete der französische Präsident, dass die Außengrenzen des Schengen-Raums für 30 Tage geschlossen werden, die fortan nur noch in Ausnahmefällen passiert werden dürften. Der Krieg gegen das Virus müsse von der ganzen Nation geführt und gewonnen werden, ließ Macron wissen, und die deutsche Bundeskanzlerin sagte in einer Ansprache am 18. März, Zitat: Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Zitat Ende. Merkel kam weniger martialisch daher als Macron, aber ihre Rhetorik war noch gravierender als die des französischen Präsidenten, was aber fast niemandem aufzufallen schien. Sie beschwor in ihrem Kampf gegen das Virus die Nation, die nationale Einheit und nicht irgendeinen Krieg, sondern den Zweiten Weltkrieg. Und behauptete ganz nebenbei auch noch, im Zweiten Weltkrieg sei es in Deutschland auf solidarisches Handeln angekommen. Kriegsgegner und Widerstandskämpfer hatten damals einen anderen Begriff von solidarischem Handeln. Sie verweigerten sich der nationalistischen Logik der einen Vernichtungskrieg führenden Volksgemeinschaft. Was mit ihnen geschah, ist bekannt. Es sei daran erinnert, dass im Zweiten Weltkrieg 60 bis 80 Millionen Menschen umkamen, Völkermordprogramme in großem Ausmaß realisiert wurden und Teile Europas und Asiens in Trümmern lagen. Beschwörungen von Kriegen, nationalen Notständen und Katastrophen zielen darauf, Angst und Panik zu verbreiten, Emotionen zu schüren. Die Folgen waren sofort spürbar. Hamsterkäufe, die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes, die Aushebelung von Grundrechten und anderen Teilen des Grundgesetzes, die Stärkung der zentralisierten Exekutive und damit die Unterminierung der Gewaltenteilung. Aber diese Politik trug und trägt weder etwas zum Verständnis des Entstehens und der Ausbreitung des Virus bei, noch etwas zum Verständnis der gesellschaftlichen Folgen der Epidemie. Um wirksame und nachhaltige Gegenmaßnahmen gegen das Virus und andere absehbare Pandemien zu entwickeln, ist aber gerade dies unbedingt nötig. Notwendig wäre es gewesen, ein wissenschaftliches Gremium zur Beratung von Bundes- und Landesregierungen zu konstituieren, in dem Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Wissenschaftszweige und Wissenschaftsschulen hätten tätig sein müssen, um Ursachen, Verlauf und die medizinischen, psychosozialen, ökonomischen, juristischen und politischen Folgen der Pandemie einschätzen zu können. Dies geschah nicht. Stattdessen ließ man sich von einigen wenigen Virologen beraten, die über die Ursachen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie nichts oder nur wenig zu sagen wussten, deren Meinungen aber unablässig publiziert wurden. In der Öffentlichkeit wurden Tag für Tag die absoluten Ansteckungszahlen vorgetragen, ohne diese einzuordnen oder einzuschätzen. Diese offensichtliche Einseitigkeit, die auffallenden Widersprüche und Ungereimtheiten, der Abbau der Grundrechte, ausufernde Überwachung und die immer offensichtlicher werdenden existenziellen Nöte und psychischen Probleme vieler Menschen öffneten den Raum für obskure Spezialisten und Fachleute, die vor allem in den sogenannten sozialen Medien Raum hatten, ihre teils antisemitischen Verschwörungsmythen erfolgreich auszubreiten. Dies wäre bei planvollem Handeln, das auch die gesellschaftlichen Folgen der Maßnahmen mitreflektiert, vermeidbar gewesen. Häufig konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Panikstimmung von verschiedenen Seiten bewusst geschürt wurde, dass der Gesellschaft eine Schocktherapie verpasst werden sollte, um ihre Verfasstheit dauerhaft in Richtung Obrigkeitsstaat zu verändern, wie es von der kanadischen Autorin Naomi Klein beschrieben worden war. Diese Befürchtung schien bestätigt zu werden, als Anfang April bekannt wurde, dass vom 19. bis 22. März 2020 im Innenministerium eine Gruppe von 10 Fachleuten getagt habe, die ein Papier erarbeitet hätten mit dem Titel »Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen«. Beteiligt seien auch Wissenschaftler des Instituts der Deutschen Wirtschaft und des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung gewesen. Das als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch deklarierte Papier war der Öffentlichkeit zugespielt worden. Die Autoren gingen davon aus, dass Covid-19 bis zu 1 Million Toten im Jahr 2020 in Deutschland führen könne. Aufgrund dieser Annahme entwickelten sie ihr Szenario. Zum Vergleich: Bereits am 16. März, 3 Tage bevor die Gruppe von Fachleuten ihr geheimes Szenario entwickelten, hatte der Virologe Hendrik Streeck, der die virologischen Untersuchungen in Heinsberg leitete, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass die Todeszahlen auch in Deutschland steigen würden, Zitat, aber nicht um solch apokalyptisch hohe Zahlen, wie sie zum Teil im Umlauf sind, Zitat Ende. Warum wurden Einschätzungen wie die des Virologen Streeck, der die empirischen Untersuchungen an einem Hotspot durchführte, von der Arbeitsgruppe im Innenministerium verworfen oder nicht berücksichtigt? Stattdessen heißt es im Papier unter dem Stichwort Kommunikation, Zitat, »Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich entschlossen und transparent zu verdeutlichen«, Zitat Ende. Und unter dem Schlagwort Geschlossenheit, Zitat, Politik und Bürger müssen als Einheit agieren. Zitat Ende. Unter der Überschrift Nachvollziehbarkeit ist zu lesen, Zitat, soziale Kontakte sind auf eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren, in Klammern soziale Distanzierung, und ein Ende der Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. Zitat Ende. Ziel sei, Zitat, die Akzeptanz und Sinnhaftigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, Zitat Ende, zu erhöhen. Unmissverständlich, entschlossen, Einheit von Politik und Bürgern und die Drohung, dass soziale Kontakte erst dann wieder erlaubt sein dürften, wenn die Vorschriften auch eingehalten würden. Das ist die Sprache des Obrigkeitsstaates und des Militärs, die davon ausgeht, dass es einen demokratisch verfassten Staat oder mündige Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gibt. Danach rechnen die Autoren des Papiers die Kapazitäten des Krankenhauswesens durch und kommen zu dem Schluss, dass über 80% der, wie es wörtlich heißt, intensivpflichtigen Patienten mangels Kapazitäten abgewiesen werden müssen. Und unter Kapitel 3, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen, offenbaren die Autoren ihr mechanistisches Gesellschaftsbild. Zitat: Die deutsche Volkswirtschaft ist eine Hochleistungsmaschine, die Jahr um Jahr ein hohes Maß an materiellem Wohlstand und allen Bürgern zugänglichen öffentlichen Gütern wie einer umfassenden Gesundheitsversorgung und öffentliche Sicherheit bereitstellt. Dass es sich, um im Bild zu bleiben, um eine Hochleistungsmaschine handelt, in deren Zahnrädern immer mehr Menschen zermalmt werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, eine Zweiklassenmedizin zu beobachten ist und die gesellschaftlichen Verwerfungen immer offensichtlicher werden, ignorieren die Autoren. Und ein Stück weiter wird im Falle einer Gehorsamsverweigerung gedroht, Zitat: Falls die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Epidemie nicht greifen, könnte im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System infrage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert. Zitat Ende. Dass sich die Gesellschaft gerade bei der Befolgung ihrer Vorschriften und Befehle in einen anderen Grundzustand ändern könnte, scheint den Autoren entweder nicht bewusst zu sein oder sie wollen genau das. Unter dem Kapitel Schlussfolgerung für Maßnahmen und offene Kommunikation und dem Befehl Worst Case verdeutlichen, Ausrufezeichen, heißt es, man müsse wegkommen von der Kommunikation der reinen Sterbezahlen, denn dies führe eher zur Verharmlosung der Epidemie. Wie bringt man Menschen zum Gehorchen? So, Zitat, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. 1. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zitat Ende. Um dem Argument zu begegnen, dass Kinder nicht so durch die Epidemie gefährdet seien wie Alte, verweisen sie darauf, dass Kinder eine Gefahr für Ältere darstellen können. Zitat: Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Das liest sich wie ein Handbuch der schwarzen Pädagogik, bei dessen Anwendung die Produktion von angstzerfressenen Psychopathen und Zwangscharakteren sichergestellt ist. Mit so erzogenen Menschen lässt sich jede Diktatur auf Dauer etablieren. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch noch dringend empfohlen wird, auf mögliche Folgeschäden der Infektion hinzuweisen, damit keiner auf die Idee komme, wenn er einmal krank gewesen sei, sei er immun oder die Sache für ihn erledigt. Und dann offenbaren die Autoren einmal mehr ihr schlichtes mechanistisches Geschichtsbild. Zitat: Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden. Nach der mathematischen Formel 2019 gleich 1919 plus 1929. Zitat Ende. Das soll bedeuten, wenn die Leute sich nicht so verhalten, wie die Autoren es wollen, werden die Folgen von Covid-19 so schlimm werden, wie die spanische Grippe aus dem Jahr 1919 und die Weltwirtschaftskrise, die 1929 mit dem Börsencrash begann, zusammen. Das im Innenministerium erarbeitete Papier, eine Propagandaanleitung zum Verbreiten von Panik, zeigt, dass es im Staatsapparat, in der Politikberatung und in der Wissenschaft Kräfte gibt, die sich eine Schocktherapie wünschen, um die Verfassung und die dort verankerten Grundrechte auszuhebeln und die Verfasstheit der Bundesrepublik grundlegend zu ändern. Soll wieder einmal durch die Abschaffung der Republik die Wirtschaft durch die Krise gerettet werden? Abschnitt 3: Eingriffe in die persönliche Lebensweise. Wenn man sich Verlautbarungen der Regierung und Presseartikel anschaut, hat man immer wieder den Eindruck, als würde nach dem im Innenministerium erarbeiteten Strategiepapier gehandelt. Bis vor kurzem wäre es undenkbar gewesen, dass Eingriffe in die persönliche Lebensweise, wie sie staatliche Behörden seit März 2020 durchzusetzen versuchen, möglich wäre. Da wird erwachsenen Menschen vorgeschrieben, wie sie sich die Hände zu waschen haben. Oder dass sie im Supermarkt, auch wenn sie nur Briefmarken oder Kaugummi kaufen wollen, einen Einkaufswagen zu benutzen haben, weil sie ohne diese Hilfe und die vorsichtshalber auch noch auf dem Boden geklebten Markierungen nicht in der Lage seien, einen Sicherheitsabstand von 2 Metern einzuhalten. Manche Supermärkte bestanden darauf, dass die Menschen zusätzlich Gummihandschuhe anzogen. Vor den Türen standen Wachleute, die alles kontrollierten. Wer es wegen des Kaugummis oder der Briefmarken vorgezogen hätte, ohne den dreckigen Einkaufswagen anfassen zu müssen, den Supermarkt zu betreten, wurde angehalten, angeschrien, gelegentlich auch von übergriffigen Kunden, die sich als Hilfs-Sheriffs aufspielten. Vielfach ging es nicht um Gesundheitsschutz, sondern um die Durchsetzung von Gehorsam. Mündige Bürger und Bürgerinnen wurden zu Deppen degradiert, die man mit paternalistischer Geste erziehen, zu einem gesunden Leben zwingen müsse. Jeder Ansatz von Kritik wurde abgewehrt mit dem aggressiven Verweis, man sei asozial, weil man die Alten sterben lassen wolle. Am 22. März wurden Ansammlungen von mehr als 2 Personen grundsätzlich verboten. 3 Tage später das Infektionsschutzgesetz beschlossen, mit den bereits erwähnten Grundrechtseinschränkungen. Soziale Kontakte sollten drastisch beschränkt werden. Und schließlich, als dann endlich genug Masken da waren, kam die Maskenpflicht. Über die Sinnhaftigkeit des Mund-Nasen-Schutzes wurde und wird viel und kontrovers gestritten. Bei richtiger Anwendung kann er Infektionen vermeiden, hat aber sozialpsychologische Folgen, die in der Regel nicht reflektiert werden. Die Verdeckung des Gesichts stellt einen tiefgreifenden Eingriff in Persönlichkeitsrechte dar und sie behindert die Kommunikation, deren zentraler Bestandteil die Mimik ist. Andere Menschen sind nicht mehr einzuschätzen, werden als fremd und potenzielle Gefahr angesehen. Sie sind nur noch Ausscheider, so der widerliche Begriff im Infektionsschutzgesetz. Entsolidarisierung, Vereinzelung und Selbsthass sind beinahe zwangsläufige Folgen. Solche Eingriffe werden nur akzeptiert, wenn Angst und Panik im Alltagsleben fest verankert werden. Dass dies erwünscht ist, machte das im Innenministerium erarbeitete Strategiepapier deutlich. Und natürlich waren auch Kontrollen nötig, um die Maßnahmen durchzusetzen. In verschiedenen Städten überprüfte die Polizei, ob in Parks oder auf Bänken zusammensitzende Menschen zum selben Haushalt gehörten. In Konstanz, Baden-Württemberg, wo sich Paare aus der Schweiz und aus Deutschland trafen, weil gegenseitige Besuche wegen der Reisebeschränkungen nicht mehr möglich waren, errichtete die Bundespolizei Anfang April 2020 Absperrungen, um Händchen halten, Umarmungen und Küssen zu unterbinden. Das Gebot zur sozialen Distanz oder sozialen Distanzierung oder anders formuliert, das Verbot der sozialen Nähe sollte unter allen Umständen gegebenenfalls mit Gewalt durchgesetzt werden. Allein der Begriff soziale Distanz ist doppeldeutig, denn er beinhaltet die räumlich-körperliche Distanz ebenso wie die Entsolidarisierung. Da Kontakte im Wesentlichen nur noch innerhalb der Familie oder des Haushaltes erlaubt sein sollten, wurden besonders Alleinwohnende in die Isolation getrieben. In vielen Familien eskalierte, was absehbar war, die Gewalt vor allem gegen Frauen und Kinder und die Zahlen depressiver Menschen nahmen sprunghaft zu. Aber viele Menschen widersetzten sich mehr oder weniger offen der Zerstörung der Kommunikation und des sozialen Lebens. Der italienische Philosoph Franco Berardi zu möglichen gesellschaftlichen Folgen der Restriktionen. Zitat: Die Pandemie markiert einen anthropologischen Zusammenbruch von abgründiger Tiefe. Denken wir an den menschlichsten Akt von allen, den Kuss, die Annäherung der Lippen, das allmähliche und süße Streicheln der Zunge im Mund eines anderen Menschen. Dieser Akt ist zum gefährlichsten und unsozialsten Akt geworden, den man sich vorstellen kann. Welche Auswirkungen wird diese Neuerung auf das kollektive Unbewusste haben? Eine phobische Sensibilisierung für den Körper und die Haut des anderen. Eine Epidemie der Einsamkeit und damit der Depression. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet Entfremdung das Ende aller Solidarität. Auf der Ebene des Unbewussten ist sie gleichbedeutend mit der Atombombe. Wir müssen Affektivität, Begehren, Berührungen, Sex neu erfinden. Aber haben wir die psychische Kraft dazu? Das glaube ich nicht. Aber ich wiederhole es mit Nachdruck. Wir stehen an einer Schwelle. Wir können nicht wissen, wie wir aus der Ohnmacht, in der das Unbewusste gefangen ist, herauskommen werden. Zitat Ende. Abschnitt 4. Teil Lockdown und Fortführung der Produktion. Beispiel Fleischindustrie. Zu keinem Zeitpunkt gab es in Deutschland einen kompletten Lockdown. Die Produktion wurde weitgehend aufrechterhalten und auch Handwerksbetriebe, die Bauwirtschaft und der Versandhandel arbeiteten weiter, um nur einige Beispiele zu nennen. Tag für Tag fuhren vor allem die ärmeren Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Soziale Distanz war und ist im Privatleben gefordert, nicht aber am Fließband. Selbst die Fleischwirtschaft produzierte und produziert weiter auf Hochtouren und Schlachthöfe entwickelten sich, wie abzusehen war, in den USA, in Kanada, Brasilien, Irland und Deutschland bald zu Corona-Hotspots. Knapp die Hälfte der 25 Corona-Hotspots in den USA waren Schlachthöfe. Einige Zahlen vom Frühjahr 2020. 412 Infizierte bei Müller Fleisch in Birkenfeld, 131 bei Vion in Bad Bramstedt, 92 bei West Crown in Dissen, 268 bei Westfleisch in Coesfeld und 40 in Oer Erkenschwick, 77 bei Wiesenhof in Bogen und 1700 bei Tönnies in Gütersloh. Betroffen waren vor allem Wanderarbeiter aus osteuropäischen Ländern. Nach kurzen Pausen und kleineren Veränderungen zum Infektionsschutz produzierten die Betriebe weiter. Grundlegende Änderungen stehen nicht zur Debatte. Vor allem der Export von Fleisch soll weiterlaufen. Die niedersächsische Landesregierung hat im Oktober 2020, kurz vor dem zweiten Teil Lockdown für Kunst, Kultur und private Kontakte, die Samstags- und Sonntagsarbeit in Schlachthöfen zugelassen, um die angesichts der grassierenden Schweinepest unter Druck geratenen industrialisierten Großzuchtbetriebe zu entlasten. Dass die Produktion in Schlachtbetrieben ausgeweitet wird, wo es bis heute immer wieder zu Massenausbrüchen von Corona-Infektionen kommt, Kulturveranstaltungen mit Hygienekonzept, wo Hotspots bislang nicht zu beobachten waren, dagegen unterbunden werden, dürfte unter Gesundheitsaspekten nicht mehr nachzuvollziehen sein. Bereits 2009 hatte der Epidemiologe Rob Wallace festgestellt, Zitat, die Kosten der Massentierhaltung und der industrialisierten Landwirtschaft werden routinemäßig externalisiert. Schon seit langem ist der Staat gezwungen, die Rechnung für die Folgekosten zu begleichen, darunter die gesundheitlichen Probleme der Beschäftigten, die Verschmutzung der Umgebung, kontaminierte Nahrungsmittel und Schäden für die Transport- und Gesundheitsinfrastrukturen. Nun ist der Staat angesichts der Bedrohung durch die Influenza wieder bereit, die Kosten zu übernehmen, damit die industrielle Landwirtschaft ungestört ihren Geschäften nachgehen kann, diesmal allerdings die Kosten für eine weltweite Pandemie, für die das Agrarbusiness einen Gutteil der Verantwortung trägt. Das ökonomische Kalkül ist bemerkenswert. Die Regierungen der Welt sind gewillt, diese Branche mit einer Milliarde Dollar nach der anderen zu subventionieren. Denn sie bezahlen für die Schadensbegrenzung in Form von Impfungen für Tier und Mensch, Tamiflu, das ist ein antivirales Medikament, und Reinigungsaktionen. Erstaunlicherweise scheint das Establishment bereit zu sein, einen Großteil der weltweiten Produktivität aufs Spiel zu setzen, die katastrophal einbrechen wird, wenn zum Beispiel in Südchina eine tödliche Pandemie ausbrechen wird, von Millionen von Menschenleben einmal ganz abgesehen. Zitat Ende. Ende und Ausblick. Die Folgen der in der Krise betriebenen Politik, Umstrukturierung großer Teile des Wirtschaftslebens, Stichwort Homeoffice, was gewerkschaftliche Arbeit erschweren wird, Beseitigung demokratischer Strukturen, Zerstörung kultureller Infrastruktur. Die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass repressive Gesetze, die angeblich nur für die Bewältigung einzelner Krisen eingeführt wurden, auf Dauer blieben. Zu erinnern ist an die Kontaktsperregesetze und Antiterrorgesetze der 1970er Jahre. Zu erinnern ist auch an die Gesetzesverschärfung und die Ausweitung der Überwachung nach dem 11. September 2001. Seitdem befinden wir uns in einem Zustand ständigen Kriegsführens. Diese Gesetzesänderungen sind geblieben. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch die nun eingeführten Änderungen und die Einschränkung und Aushebelung der Grundrechte von Dauer sein werden. Zumal das Virus nicht verschwinden und die Wahrscheinlichkeit, dass neue gefährlichere Erreger in der industrialisierten Landwirtschaft entstehen, immer größer wird. Wenn es den sozialen Bewegungen und den Ökologiebewegungen nicht gelingt, grundlegende politische und ökonomische Veränderungen herbeizuführen und die zunehmende Isolierung und Verängstigung der Menschen zu überwinden, wird der Marsch in einen paternalistisch-diktatorischen Überwachungsstaat, wie er von Rechten und Teilen der sogenannten Eliten in Wirtschaft, Politik und Sicherheitsapparaten zur Bewältigung der ökologischen und ökonomischen Krise angestrebt wird, nicht mehr zu stoppen sein.